Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. An diesem Hirtensonntag in der Osterzeit hören wir von dem ersten großen Hirten, den die Geschichte Israels zu bieten hat. Nun, es gibt schon vorher auch einen Hirten, aber der erste große, der Stammvater Israels, der einst dann wird, steht heute mit einer ganz verstörenden Geschichte im Mittelpunkt dieses Hirtensonntags. Ich lese uns Worte aus Genesis 16, aus dem ersten Buch des Mose, im 16. Kapitel, dort die Verse 1 bis 16. Sarai, die Frau Abrahams, konnte keine Kinder bekommen, da Sarai unfruchtbar war. Eines Tages schlug sie ihrem Mann Abraham vor: Du weißt, dass der Herr mir Kinder versagt hat, aber nach den geltenden Gesetzen kannst du mir durch eine Sklavin Kinder schenken. Darum überlasse ich dir meine ägyptische Magd Hagar. Vielleicht werde ich durch sie doch noch Nachwuchs bekommen. Abraham gehorchte seiner Frau. Und Sarai gab ihm die ägyptische Sklavin Hagar zur Frau. Sie lebten zu der Zeit schon 10 Jahre im Land Kanaan. Abraham schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als Hagar wusste, dass sie ein Kind erwartete, sah sie auf ihre Herrin herab. Da beklagte sich Sarai bei Abraham: Jetzt, wo Hagar weiß, dass sie schwanger ist, verachtet sie mich, sieht auf mich. Dabei war ich es, die sie dir überlassen hat. Du bist schuld, dass ich jetzt so gedemütigt werde. Der Herr soll entscheiden, wer von uns beiden im Recht ist. Sie ist dein Eigentum, erwiderte Abraham. Ich lasse dir freie Hand, mach mit ihr, was du tun willst. In der folgenden Zeit behandelte Sarai Hagar so schlecht, dass diese davonlief. Der Engel des Herrn fand Hagar an einer Wasserstelle in der Wüste, auf dem Weg nach Schur, und er fragte sie: Hagar, du Sklavin von Sarai, woher kommst du und wohin gehst du? Ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarai, antwortete sie. Da sagte der Engel des Herrn zu ihr: Geh zu ihr zurück, bleib ihre Sklavin, ordne dich ihr unter. Ich werde dir so viele Nachkommen schenken, dass man sie nicht mehr zählen kann. Du bist schwanger und wirst bald einen Sohn bekommen. Nenne ihn Ismael. Gott hört. Denn der Herr hat gehört, wie du gelitten hast. Dein Sohn wird wie ein wildes Tier sein, das niemand bändigen kann. Er wird mit jedem kämpfen und jeder mit ihm. Voller Trotz bietet er seinen Verwandten die Stirn. Da rief Hagar aus: Ich bin tatsächlich dem begegnet, der mich sieht. Darum nannte sie den Herrn, der mit ihr gesprochen hatte: Du bist ein Gott, der mich sieht. Der Brunnen an dieser Stelle erhielt den Namen Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt bekanntlich zwischen Kadesch und Beret. Und Hagar ging wieder zurück. Sie bekam einen Sohn und Abraham nannte ihn Ismael. Herr unser Gott, wir bitten dich, schließ uns dieses Wort auf, dass wir darüber froh werden, dass wir darüber ermutigt werden, Trost finden durch dein Stecken und Stab. Amen. 10 Jahre, 10 lange Jahre leben nun Sarai und Abraham schon zusammen in dem Land, das Gott ihnen versprochen hatte. Einst hatten sie ja alles aufgegeben für diesen Gott und für sein Versprechen und waren in die Fremde gezogen. Sie waren Migranten. Migranten, die ihr Leben Gott und seiner Verheißung anvertrauten. Und Gott hat dem Abraham versprochen, ich führe dich in ein neues Land, das soll dein sein. Und du wirst ein großes Volk werden, heißt, du wirst zahllose Nachkommen bekommen. Nun, das erste Versprechen hatte Gott ja gehalten. Abraham und Sarai hatten das Land ja in Besitz genommen. Das war jetzt schon 10 Jahre her. Doch der zweite Teil dieses Versprechens, der Teil mit den Nachkommen, der ließ auf sich warten. Immer noch. 10 Jahre lang. Ja, so ist das manchmal mit Gott, dass man auf ihn warten muss. Manchmal lässt Gott auf sich warten und wir sind einfach nicht in seinem Tempo. Das macht sich so gut an der Passionsgeschichte und an den Ostergeschichten deutlich, dass wir nicht den Schritt halten, den Gott hält, dass wir manchmal hervorpreschen, voreilig sind mit unseren Meinungen, mit unseren guten Ideen, wie damals der Petrus, oder dass wir hinterherhinken und nicht mit Schritt halten können, wie Thomas, und nochmal alles begreifen wollen und sehen wollen. Ja, manchmal haben wir nicht das Schritttempo Gottes. So auch hier. Abraham und Sarah mussten das schmerzhaft erfahren. Sah Gott nicht hin? Sah Gott das Leid dieses alt gewordenen Paares? Scheinbar nicht. Es ist ein Text des Sehens, ganz wunderbar. Ein Text des Sehens und des Hinabsehens, des Aufsehens und des Wegsehens. Wie werde ich angeschaut? Werde ich überhaupt angeblickt? Habe ich Ansehen? Hat ein anderer Einsehen? Und wie wir wieder aussehen, dann gucken wir doch wieder weg. Das Sehen ist so doppeldeutig, es so vielschichtig, es kann unterschiedlichste Bedeutungen haben. Von Anerkennung gewinnen, von Eingestehen, von Einsehen, von Zugeben, aber auch von neidisch sein, von Geringschätzen. Es hat etwas Gewalttätiges, dieses Ansehen, kann aber auch ganz sanftmütig und mild sein. Viele Blicke werden in dieser Geschichte ausgetauscht, viele Blicke werden hin und her geworfen in diesem Text zwischen diesen drei Personen, Sarah, Abraham und Hagar und zuletzt dem Boten Gottes, der sich als Vierter hinzugesellt. Die Bibel spricht ganz im Stile der damaligen Zeit davon, dass es vor allen Dingen Sarais Problem ist. Sarais Problem, sie wollte ihrem Mann ja ein Kind schenken und konnte es nicht. Sie war ja gewissermaßen das Werkzeug der Verheißung. Aber das Werkzeug funktioniert scheinbar nicht. Eine derbe Sprache, auch ein derbes Bild auf den Körper der Frau. Und so ist es vor allen Dingen Sarah und nicht Abraham, die in den ersten Versen unseres Predigtextes Hauptakteurin ist. Abraham bleibt stumm. Abraham bleibt im Übrigen, nun, er bleibt nicht gänzlich stumm, aber er nimmt vieles hin, auch in dieser Erzählung. Sarai sieht nun, dass sie nicht schwanger wird. Sarai sieht aber auch ihre Sklavin, eine Sklavin aus Ägypten. Vielleicht sieht Sarai auf sie herab. Wir können das nur ahnen, denn Hagar selbst darf in dieser ganzen Szene gar nicht sprechen. Sie kommt gar nicht zu Wort. Sarai sieht auf sie und sieht in ihr das Werkzeug für den eigenen Kinderwunsch. Hagar soll also Leihmutter werden. Gewissermaßen das menschliche Werkzeug, um der zweiten Verheißung Gottes mal auf die Spur zu helfen, auf die Sprünge zu helfen. Ob Hagar das überhaupt will, das wird gar nicht berichtet. Sie ist eine Sklavin. Über sie wird hinweggesehen. Es ist befremdlich. Und solche Geschichten aus dem Alten Testament können für uns Menschenkinder des 21. Jahrhunderts ganz entsetzlich wirken, wie hier die Würde dieser Frau, dieser Sklavin übersehen wird. Sarai sieht die eigene Kinderlosigkeit, sieht auf Hagar und hat jetzt einen richtig guten Einfall. Eine Idee, nur leider ist das nicht entsprechend Gottes Plan. Abraham soll mit Hagar schlafen. Das Kind, was aus dieser Verbindung hervorgeht, gehört ja rein juristisch Sarai. Denn sie ist ja die Besitzerin der Hagar. Folglich also auch die Besitzerin dieses zukünftigen Kindes. Das Kind wird also Hagar nicht gehören, sondern Sarai. Hagar ist nur Werkzeug. Und Abraham? Abraham sieht auch keinen Ausweg, hat dazu auch gar keine Meinung. Zumindest hören wir gar nichts davon und lesen auch nichts. So heißt es nur kurz, er gehorchte seiner Frau. Punkt. Er gehorchte seiner Frau und jetzt wird's kompliziert. Abraham schläft mit der ägyptischen Sklavin und auch hier wieder, was Hagar dazu sagt, ist ohne Bedeutung. Die Situation wird noch verfahrener, als Hagar sieht, dass sie schwanger ist und jetzt tatsächlich den Erben Abrahams in sich trägt. Scheinbar sind die Berechnungen der anderen aufgegangen. Scheinbar funktioniere ich in ihren Händen als ein Werkzeug und funktioniere zu ihrem Willen. Aber jetzt kehren sich die Verhältnisse um. Jetzt sieht sie, dass sie die Mutter dieses Erben sein wird, des Stammhalters sein wird und sieht auf einmal, dass Sarai es nicht sein wird. Und jetzt sieht sie auf Sarai herab, belächelt sie. Vielleicht ist sie hochmütig und erhebt sich. Vielleicht ist es aber auch einfach nur das Glücksgefühl einer werdenden Mutter, da ein Kind in sich zu tragen. Wie auch immer, Sarai fühlt sich nun übersehen. Sie fühlt sich nun, als ob jemand auf sie herabschauen würde und schließlich sitzt sie am längeren Hebel, beschwert sich bei ihrem Mann Abraham und der kommt nun einmal zu Wort und sagt, tu du mit ihr, was du tun willst. Es ist ja schließlich deine Sklavin. Und Sarai demütigt Hagar und erdrückt sie. Eine Geschichte voller Dramatik und menschlicher Verstrickung. Eine Geschichte, die sich zuspitzt, deren Beziehungen immer komplizierter werden, immer schuldbeladener werden. Es geht um eine rechtlich einwandfreie, aber doch menschlich hochproblematische Möglichkeit, wie Abraham und wie seine Frau noch zum Erben kommen. Und es geht um Minderwertigkeitsgefühle, um das Übersehenwerden, um Hochmut und um Recht und Unrecht, um den Umgang mit Konflikten und wie es ist, wenn ich nicht auf Gott warten kann und es selbst in die Hand nehme. Und wenn man die Wirkungsgeschichte betrachtet, die diese alttestamentliche Erzählung um Abraham und um seine Patchwork-Familie im Judentum und im Christentum und im Islam gehabt haben, dann ist das ein hochbrisantes Thema in der heutigen Zeit. Spätestens seit den Angriffen gestern Abend auf Israel. Wie gehen wir damit um? Wie interpretieren die einzelnen Religionen diese Geschichte von dem, der da geboren wird, Ismael und seiner Mutter? Und dem Nachkommen Isaak, der schließlich doch der Sarah noch geboren wird. Wie passt das zusammen? Und wie finden wir zusammen als Christen, als Juden und als Muslime, die wir uns ja alle auf diesen Abraham beziehen? Abrahamitische Religionen sind, so wie es sich heißt, so wie es heißt. Denn diese Geschichte wird vollkommen unterschiedlich interpretiert zwischen Juden und Muslimen. Da haben wir den erstgeborenen Ismael, den rechtmäßigen Erben, zwar von der Sklavin geboren, aber so ein Underdog-Junge, der dann auf einmal zu dem großen Wilden wird, der mit allen im Kampf liegen wird. Und hier haben wir das andere Kind, der Isaak, der Jüngere, der später erst geboren wird von der rechtmäßigen Frau. Das Neue Testament schiebt zwischen diese beiden Meinungen des Alten Testamentes und des Korans eine ganz eigene Interpretation. Der Hebräerbrief sieht in diesen beiden Menschenkindern Handlungsweisen von uns, von dir und von mir und unterteilt es in unsere Werke. Können wir auf die Werke Gottes warten oder tun wir es lieber selbst? Das Werk des Geistes, Isaak, aber auch das Werk des Fleisches, Ismael. Damit muss man gar nicht das Urteil über diese Menschenkinder fällen, aber es sind Verhaltensweisen in uns, diese Geschichte von Abraham, von Sarah, von Hagar, die mit hineingezogen wird, von dieser komplizierten Patchwork-Familie. Auch das ist etwas, was mein Herz und dein Herz betrifft und unsere Lebenswirklichkeit betrifft. So erschreckend, wie es hier ist, so spielt es sich ab und an in uns auch ab. Haben wir die Geduld, auf unseren Isaak zu warten? Oder zeugen wir in unserer Ungeduld den Ismael? Es wird kompliziert. Es ist kompliziert. Ja, eine verfahrene Situation, in der über viele Menschen hinweg gesehen wird, in dieser Geschichte herabgeschaut wird, aber auch aufgesehen wird, weggesehen wird. Was menschlicher Wille alles anrichten kann, da landet diese Frau, diese Hagar nun als Leihmutter, vielleicht auch einer Vergewaltigung zum Opfer gefallen, in der Wüste. Was menschlicher Wille alles antun kann. Was es anrichten kann, wenn Menschen einander nicht auf Augenhöhe begegnen, einander übersehen, abschätzig ansehen. Was es anrichten kann, wenn ich oder du oder Sarai oder andere Menschen versuchen, Gottes Willen mal auf die Sprünge zu helfen und damit so manchen in die Wüste jagen. Dort findet sich Hagar wieder. Dort, ja, dort in der Wüste findet sie Gott. Haben Sie es noch im Ohr, wie Hagar diesen Gott nennt? Es war die Jahreslosung vergangenes Jahr, 2023. Du bist ein Gott, der mich sieht. Spannend, nicht wahr? Dort in der Wüste wird sie angesehen und kommt das allererste Mal selbst zu Wort. Darf selbst etwas beitragen, darf selbst reden. Nicht mit ihrer Herrin oder mit ihrem Herrn, sondern mit diesem Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Mit dem darf sie reden und spricht mit ihm, auf einmal da auf Augenhöhe. Du bist ein Gott, der mich sieht. Dort tauscht sie sich mit ihm aus, dort diskutiert sie sogar, dort erklärt sie, was sie erlebt hat. Dort darf sie, die bisher nur benutzt war, endlich mal selbst sprechen. Gott sieht und hört und eröffnet ihr einen Ausweg aus ihrer verfahrenen Situation, der ja zugegeben auch zugleich ein Rückweg in diese Situation ist. Damit ist das Problem nicht wirklich gelöst, ja, das stimmt, wie wir schon wenige Kapitel später hören werden, aber die Richtung ist klar, wo die Lösung zu finden ist. Sie besteht nämlich darin, vor diesen Problemen nicht wegzurennen, nicht zu fliehen, sondern auf sie zuzugehen und durch sie hindurch zu gehen, zu finden und damit zu einem tieferen, reicheren Leben zu finden. Die Erfahrung, die Hagar auf diesem Weg macht, das ist nicht nur, macht sie nicht nur einmal, ist, dass sie in diesem Problem nicht allein ist. Da sieht einer, da guckt einer, da ist einer aufmerksam, da darf sie mit der Zuwendung Gottes rechnen. Das ist im Alten Testament immer so, dass sich das an Orten und an Namen von Orten verdichtet. Deshalb nennt sie diesen Brunnen, dieser Quelle, an der sie da auch ist, Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er wendet sein Angesicht zu und sieht uns an. Das ist das, was ich am Ende jedes Gottesdienstes Ihnen, euch zuspreche. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Der Herr wendet sein Angesicht dir zu. Da guckt einer, da sieht einer nicht weg, sondern er leuchtet mit seinem Angesicht. Er lächelt, er strahlt, weil er dich sieht. Das ist der Segen, der auf unserem Leben liegt, dass Gott uns sieht und wahrnimmt. Ob wir nun gleichsam in der Wüste sind oder ob wir uns an einer Wasserquelle befinden. Ob wir uns als Sklavin, als Sklave, als Abhängiger wiederfinden, in besonderen Beziehungen drinstecken, in Abhängigkeiten von Mächten, von Gewalten, von Menschen, von Süchten, oder ob wir uns als Freie fühlen. Da ist einer, der sieht. Er lässt sein Angesicht leuchten über dir und ist dir gnädig. Aber er schickt dich zurück ins Leben. Er schickt dich zurück in dein Leben. Es ist einer, der sagt, geh zurück. Auf dir wird Verheißung liegen. Du bist ein Opfer dieser Welt und auch Täter. Du bist vielleicht die Konsequenz von einem guten Einfall anderer Menschen, die ohne Gott gehandelt haben, aber dein Leben wird gesegnet sein. Auch wenn andere auf ihrem Lebensweg falsch abgebogen sind und du musst die Suppe auslöffeln, ich helfe dir, sie auszulöffeln. Auch wenn das nicht meinem Plan entspricht. Ich gehe mit dir, ich lasse mein Angesicht leuchten über dir. In der jüdischen Auslegung heißt es eigentlich, du bist ein Gott des Gesehenwerdens. Du bist ein Gott des Gesehenwerdens. Die griechische übersetzt dann, du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist doppeldeutig, ein Gott des Gesehenwerdens. Es kann nämlich heißen, dass Gott sieht, ja, das ja. Es kann aber auch heißen, dass Hagar Gott gesehen hat. Kann auch das heißen, dass sie hinterhergeschaut hat. Wohlgemerkt, eine Sklavin, eine Frau hat diese erste große Gottesbegegnung noch vor Mose und sieht hinter Gott her. Sie darf hinter ihm herschauen, wie es in unserem Predigtext heißt. Ja, Gott lässt sich erkennen in seinem Wirken, in seinen Werken. Ich kann seinen Segen, mein Angesehenwerden selbst sehen und erkennen, wenn ich Rückschau halte in meinem Leben, wenn ich ihm nachsehe. Dann sehe ich, da hat jemand geleuchtet über mir. Da hat jemand wie ein guter Vater, wie eine tröstende Mutter auf mich gesehen. Nicht herabgesehen mit Argwohn oder mit Neid oder mit Zorn, sondern mit Liebe angeschaut, strahlend, leuchtend. Ich wünsche Ihnen, dass Sie diesen Gottesnamen auch nutzen können, dass Ihr Herz selbst zu dieser Ansicht kommt, in der Rückschau oder im Moment des Erlebens, dass Sie sehen, dass dieser gute Hirte ein Gott des Sehens ist, dass er sich sehen lässt in seinem Sohn Jesus Christus und dass er aber auch sie sieht, sie ansieht und ihnen Ansehen gibt. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.